Auch von mir einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben das Wochenende ja schon in verschiedenster Zusammensetzung hier verbracht in Kelheim. Wir haben etwas über Luther schon am Freitag gehört, gestern nochmal über eine ganz wichtige Botschaft aus dem Neuen Testament. Und heute geht es noch einmal darum, alles Gnade oder was, wie Luther Ehe, Familie und Gesellschaft auf den Kopf stellte. Darum soll es heute gehen und ich werde das versuchen zu erläutern, zu vertiefen und auch als Impulse an euch, an Sie weiterzugeben. Das ist keine richtige Predigt, es ist eher ein Vortrag. Aber das heißt noch lange nicht, dass es nicht auch gleichzeitig eine wichtige Botschaft ist für uns alle. Wie Sie auf der Tafel sehen, mein Name ist Berthold Schwarz. Ich bin nicht der Erfinder des Schwarzpulvers, aber in Anlehnung an diesen Herrn aus Freiburg, der dort das Schwarzpulver erfand, bin von meinem Vater und meiner Mutter so benannt worden. Ich bin aus dem Hessenland, aus der Nähe von Marburg. Dort bin ich aufgewachsen, bin ich in die Schule gegangen, habe ich auch studiert. Dann später waren meine Frau und meine Kinder in Japan. Wir waren dort einige Jahre tätig. Und danach sind wir nach Gießen gekommen. Dort bin ich jetzt als Hochschullehrer tätig an der Freien Theologischen Hochschule und unterrichte junge Menschen im Fach Theologie für den späteren Dienst, der ganz vielfältig ist. Was die beruflich hinterher alles machen, die bei uns studieren, das ist so ganz breit gestreut. Im In- und Ausland werden die jungen Menschen ihren Beruf finden. Das ist eine wunderschöne Aufgabe, darin zu investieren. Theologie ist für mich auch ein faszinierendes Fach. Es ist ein sicherlich auch herausforderndes Fach, aber es ist eben halt auch eins, das das Leben bereichert. Und wie das alles unser Leben bereichert, das können wir eben auch an der Reformation sehen. An der Reformation, die mit diesem großen Thema den Durchbruch in Anführungsstriche geschafft hat, 1517, und wir nun 500 Jahre später im Jahre 2017 uns Gedanken machen, was das denn nun bedeutet, die Reformation. Wir sind jetzt nicht in einer nostalgischen Phase. Ach, vor 500 Jahren, wie war das alles so toll? Da gab es diesen Luther und der hat dann die Evangelischen herausgerufen aus der katholischen Kirche. Ach, das war so schön und man schwelgt so in Erinnerungen. Darum soll es nicht alleine gehen, sondern es soll darum gehen, was damals der Durchbruch war, das soll auch heute uns motivieren und ermutigen. Was damals geschah, ist nicht nur für die Geschichtsbücher. Was damals geschah, soll uns heute ansprechen. Und darum soll es auch heute gehen. Was hat das denn für Auswirkungen, wenn wir von Reformation sprechen, die Martin Luther angestoßen hat? Was hat das denn für Auswirkungen ganz praktisch auf unseren Alltag? Und das werden wir anhand dieser genannten Themen ein wenig ausprobieren und versuchen, verständlich zu machen. Das große Thema der Gnade ist, dass Gott den Sünder rechtfertigt aus Gnade. Das bedeutet, dass Gott den Menschen beschenkt mit seiner Liebe, beschenkt mit seiner Vergebung, beschenkt mit dem, was Gott alles hat, damit der Mensch erlöst sein kann, wenn er denn an das Evangelium glaubt. So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird, also vor Gott angenommen wird, ohne Werke, ohne Gesetzeswerke, allein durch den Glauben. Wer im Glauben dieses Geschenk des gekreuzigten und auferstandenen Christus annimmt, wer im Glauben die Versöhnung durch Jesus annimmt, der ist vor Gott gerecht und angenehm und wird zum Kind Gottes. Das ist die große reformatorische Zentralbotschaft, die dann das Evangelische vom römisch-katholischen im 16. Jahrhundert trennen wird. Und egal aus welcher Kirche, Gemeinschaft oder Sie auch immer kommen mögen oder ob Sie überhaupt keiner kirchlichen Gruppe angehören, der große Unterschied zwischen dem römisch-katholischen und dem evangelischen liegt in diesem Zentralsatz der Rechtfertigung des Sünders allein aus Gnade. Und was das dann im Einzelnen bedeutet, das will ich kurz in einem ersten Punkt zusammenfassen, welche Auswirkungen diese Entdeckung hatte. Und für alle Gemeinschaften und Kirchen, die zum Protestantismus gehören, im Grunde die Grundlage bildet, bis heute. Man nennt das für die Fachtheologen Exklusivartikel. Man muss das schon so ein bisschen Latein können. Das sind diese sogenannten Sola. Also habt ihr vielleicht schon mal gehört, Sola Scriptura oder sowas. Sola Gratia, das sind so Schlagworte, die gibt es sogar in der Tagespresse, wenn man über die Reformation berichtet. Und das sind so Worte, die bedeuten, dass das Inhalte sind der Reformation, die gelten im Zentrum und ganz allein. Die sind so wichtig, dass man sie durch nichts anderes ersetzen darf. Und dass diese vier oder beziehungsweise fünf Alleinmerkmale, die aus der Rechtfertigung des Sünders abgeleitet werden, die will ich mit Ihnen jetzt am Anfang mal kurz uns vor Augen malen. Denn es geht hier zwar um einen Rechtsspruch. Gott erklärt uns Menschen für gerecht, wenn wir an das Evangelium glauben. Aber dieser Rechtsspruch ist nicht nur, dass man in seinem Kopf sozusagen zufrieden ist, erleichtert ist, endlich, jetzt habe ich einen Weg, ohne mich abzappeln zu müssen, zu Gott gefunden. Ach, danke für diesen Rechtsspruch, dass Gott mich annimmt, liebt. Sondern dieser Rechtsspruch hat Konsequenzen. Und die Konsequenzen der Reformation ist das erste, dass man eine Freiheit erlebt, von der Freiheit eines Christenmenschen, der jetzt in einer ganz neuen Weise sein Christsein praktiziert. Und das Erste, was der Christ in dieser neuen Freiheit in der Beziehung zu Gott erlebt, ist, allein die Heilige Schrift wird jetzt zum Maßstab für alles, was er in seinem Glauben bedenkt, was er dort ableitet, was ihm dort wichtig ist. Allein die Schrift, das heißt auf Latein sola scriptura, das ist zu einem der zentralen Schlagworte geworden im Reformationsjahrhundert bis in die heutige Zeit. Wer evangelisch ist, in irgendeiner Form Protestant, wird dieses Wort vertreten. Das ist die Konsequenz der Rechtfertigungsbotschaft. Allein die Schrift, ja, was bedeutet denn allein die Schrift? Weil dieses Wort der Bibel allein den Glauben an Jesus mitteilt. Das hört sich jetzt zunächst einmal für alle, die jetzt im Jahre 2017 hier im Raum sind, ziemlich normal an. Für 16. Jahrhundert ist es das nicht. Für 16. Jahrhundert ist es so, dass die römisch-katholische Kirche im Laufe von 1200 Jahren eine ganze Menge Schriften angesammelt hatte. Das nannte man das kanonische Recht oder das nannte man auch bestimmte Konzilsentscheidungen und Kirchenväterentscheidungen und große scholastische, also lehrmäßige Bücher, die den christlichen Glauben erklärten. Und wenn Luther jetzt darauf, wenn er sich darauf konzentriert und die Reformation das ins Stammbuch schreibt, allein die Schrift, dann heißt das auf einmal, hier geht es um Autorität. Wer hat das Sagen innerhalb der Christenheit? Ist es der Papst? Nein, allein die Schrift. Ist es das kanonische Recht der römisch-katholischen Kirche? Das sind etwa 2,5 Kilometer Bücher, also wenn man sie so mal an einer Reihe mal in ein Regal stellen würde. Haben diese ganzen Tausenden von Büchern mit all den wichtigen Konzilsentscheidungen, mit all den päpstlichen Entscheidungen, haben die die höchste Autorität? Nein, allein die Schrift. Sind es die Konzilien, die Kirchen veranstaltet haben? Sind das die höchsten Autoritäten, wovon das Christentum lebt? Nein, allein die Schrift. Also wenn man die zwei kleinen Wörtchen sagt, allein die Schrift, dann heißt das gleichzeitig, alle anderen Autoritäten werden vom Sockel gestoßen. Sie haben keine Autorität mehr. Das ist also nicht nur, wir wollen mal die Bibel lesen und still und fein praktisch uns über die Bibel, über den christlichen Glauben informieren. Allein die Schrift ist ein Slogan, der machtvoll in die damalige Struktur der damaligen Gesellschaft hineinruft, keine Autorität neben der Schrift. Sie ist das Erkenntniswerkzeug, mit dem ich etwas über Gott weiß. Sie ist das Erkenntniswerkzeug, wo ich etwas weiß, wer ich als Mensch bin. Und sie ist das Erkenntniswerkzeug, wo ich weiß, wie man mit Gott versöhnt wird. Es gibt keine Autorität, die neben der Schrift sozusagen uns den Willen Gottes mitteilt. Und deswegen ist dieses kleine Wörtchen, allein die Schrift, ein Bollwerk an Autorität in einer Zeit, wo das so nicht selbstverständlich geglaubt wurde. Die Schrift war auch in der römisch-katholischen Kirche ganz oben angesiedelt, aber sie wurde ergänzt durch die Lehre der Kirche, der Kirchenväter, der verschiedensten religiösen Schriften und auch der päpstlichen Entscheidungen. Und wenn dann die Reformation und Martin Luther sagt, allein die Schrift, dann muss er natürlich auch dafür sorgen, dass diese Schrift im Volk bekannt wird. Deswegen sitzt er auf der Wartburg und übersetzt das Neue Testament und bis in die 1520er Jahre dann die ganze Bibel ins Deutsche. Warum? Wenn die Schrift die höchste Autorität ist, mit der man über Gott und den christlichen Glauben etwas erfahren will, dann muss man das Volk alphabetisieren, die müssen lesen lernen und die müssen die Bibel verstehen. Sonst haben sie ja keinen Zugang zu dieser Erkenntnisquelle. Dann sind sie wieder abhängig von Priestern, wieder abhängig von Menschen, die sagen, was der Glaube ist und was er nicht ist. Und das will Luther ja vermeiden. Er will sagen, Mündigkeit. Deswegen muss die Schrift studiert werden und dazu braucht es auch Anleitung. Man muss ja auch erstmal lesen lernen. Viele der Menschen damals konnten das ja nicht. Aber das ist so diese Bewegung. Wenn die Schrift die höchste Autorität hat, haben alle anderen Autoritäten den Mund zu halten. Und weil ich in der Schrift nicht nur die Autorität habe, sondern auch den Glauben dort in mir geweckt wird, an Jesus, weil dort Gott erklärt wird, wo da mein Sündersein erklärt wird. Und wenn ich verstehen will, was das Zentrum der Reformation ist, die Rechtfertigung des Sünders allein aus Gnade, dann muss ich das aus der Schrift ableiten, nicht durch andere Quellen. Luther hat auch gerne die Kirchenväter studiert, er hat auch gerne andere Quellen herangezogen, um sich erbauen zu lassen, aber sie waren nicht mehr die Norm, nicht mehr die Autorität, von der aus das Christentum sich selbst verstehen sollte. Und der Heilige Geist wirkt nach dem Verständnis von Luther und auch schon früherer Christen, da wirkt der Heilige Geist, dass durch die Bibel Gott zu den Menschen spricht. Da wirkt er vollmächtig, der lebendige Gott. Und das, was uns Menschen hilft, das kann ich mir nicht innen drin ausdenken. Da kann ich mir nicht so ein paar fromme Gedanken machen. Ja, wie ist es nur mit Gott? Hat er mich nur lieb oder hat er mich nicht lieb? Kann ich da in mir was finden? Ein paar Stimmungen, ein paar Gefühle? Und Luther sagt, nee, in dir drin findest du eine ganze Menge Antworten, aber die sind meistens ziemlich quer und verwirrt und durcheinander. Das, was wirklich gilt, das kannst du nur von außen gesagt bekommen. Das ist dann dieses Lateinische, was ihr vielleicht mal gehört habt, vielleicht auch nicht. Dass das, was dem Menschen wirklich hilft, kommt von außen, extra me. Von außen in mich hinein. Und das muss das Wort sein. Das bringt mich dazu, solche Gedanken zu denken, die Gott in seinem Willen widerspiegeln. Deswegen ist das Wort für Luther so entscheidend wichtig, wie wir auch eben im Chorlied gehört haben. Das Wort, sie sollen lassen starren. Also sie müssen das Wort stehen lassen. Das darf man nicht antasten. Das darf man nicht ersetzen durch priesterliche Ordnungen, durch bischöfliche Entscheidungen, durch päpstliche Edikte oder durch kirchenväterliche Entscheidungen. Die Schrift allein, diese 66 Einzelschriften im Bibelkanon, die sind das Wort Gottes, das die verbindlichen Aussagen über den christlichen Glauben weitergibt. Das ist die Richtschnur für den Glauben, Richtschnur für die christliche Lehre, Richtschnur für das richtige Leben. Allein die Schrift, das ist also ein Programm, das sind nicht nur zwei Wörtchen. Das ist ein Programm des Protestantismus, wo deutlich wird, willst du mit Autorität auftreten, dann musst du dich der Schrift beugen. Sie sagt, in welche Richtung das Christliche zu verstehen ist. Und diese Sola Scriptura richtet sich damit gegen Autoritätsansprüche, Traditionen, die meinen, sie seien auch wichtig. Und der Schriftinhalt, wenn sie dem Schriftinhalt entsprechen, dann kann diese äußeren anderen Schriften und Traditionen durchaus gewertschätzt werden. Aber wenn sie der Schrift nicht entsprechen, sind sie sofort weg vom Fenster. Autorität hat nur der verbindliche Inhalt der Bibel. Da erfahren wir, was ein Christ wissen muss. Aber was muss er denn wissen, wenn er in der Schrift studiert? Was ist denn die eigentliche Kernaussage, wenn ich als Sünder gerechtfertigt werde, allein aus Geschenk, aus Zuwendung Gottes? Ich muss was wissen über Gott und vor allem über diesen Jesus. Deswegen ist der zweite Artikel als Folge der Reformation allein Christus, solus Christus. Also der alleine Christus, das hört sich jetzt auch wieder so an, als sei das nur so zwei Wörtchen und sagt doch, ja, Jesus ist schon ganz wichtig, wir sind ja ganz interessiert. Den Jesus nehmen wir schon ernst, so ist das ja nicht. Aber das Entscheidende ist, und das ist manchmal auch in der Vergangenheit verloren gegangen, spätestens seit dem 18. Jahrhundert, da heißt es, wenn ich an Gott glaube, dann wird Gott mich ja auch schon in irgendeiner Weise ganz nett finden. Aber das Problem, und das ist hier auch bei Luther schon im Reformationsjahrhundert der Fall, wer an Gott glaubt, ist noch lange nicht mit Gott versöhnt. Weil ein Gottesglaube sagt noch gar nicht, an welchen Gott ich glaube. Denn worum es geht, ein rettender Glaube ist ein Glaube an Christus. Wer an Jesus Christus im Sinne des Evangeliums glaubt, der ist ein Christ. Wer an Gott glaubt, an höheres Wesen, ist ein Deist, aber noch kein Christ. Und das war auch schon im 16. Jahrhundert ein markanter Punkt. Es geht also darum, dass der Zugang zu Gott, der ist überhaupt nicht möglich vom Menschen aus, indem ich mich über irgendein höheres Wesen vernünftig austausche mit anderen Gelehrten und mir überlege, was ist da hinterm Sternenzelt, da muss ein gütiger Vater wohnen, so wie das dann in manchen Liedern noch der Aufklärungszeit dann heißt. Oder wie es dann in der Aufklärung formuliert wird, ja, wir über dem Himmelszelt waltet ein allmächtiges Wesen, ein höchstes Wesen. Und deswegen gibt es uns Menschen und es gibt das höhere Wesen, das Gott genannt wird. Das ist die deistische Lehre der Aufklärung. Und dieser Gott hat aber mit dieser Welt sonst nichts zu tun. Der hat am Anfang mal so Spiel gespielt, hat die Welt ins Laufen gebracht und jetzt sitzt er da oben und dreht Däumchen. Also das ist der Gott, der in der Neuzeit sich durchsetzt. Und schon auch im Reformationsjahrhundert sagt Luther, dieser Glaube an irgendeinen Gott, die Teufel wissen auch, dass es Gott gibt. Und die Dämonen wissen auch, dass es Gott gibt. Nur das rettet sie nicht. Der Zugang, der überhaupt eine Tür bildet, um zu Gott zu kommen, der heißt Jesus Christus. Luther nennt den offenbaren Gott. Wenn ich etwas über Gott wissen will, dann muss ich über Jesus in die Sphäre Gottes vordringen. Und wenn ich direkt zu Gott durchstarten will, verliere ich mich im Labyrinth des Nichtwissens. Denn Gott ist unseren Augen, unserer Vernunft, unseren Sinnen verborgen. Das nennt er den verborgenen Gott. Wie Gott in seiner Gottheit ist, das ist für uns so fern wie Galaxien, die Lichtjahre weit entweg sind. Wir können da nicht hinein in Gott selbst. Aber weil Gott es geschenkt hat, dass er Jesus schickt, ist er die Tür zum Vater? Ist er der Weg zum Vater? Ist er der Weg zu Gott? Und alleine Christus heißt, wenn du zu Gott finden willst, musst du durch Jesus gehen. Sonst findest du keinen Gott, sondern dich selbst. Und damit ist die Auferstehung Jesu und sein Kreuzestod, ist das Neue, das Großartige, das Wunderbare, das den Sünder überhaupt erst dazu bringt, dass er vom gekrümmten Gehen aufatmen kann, sich gerade hinstellen kann und begreift, für mich ist dieser Christus gestorben. Amen. Ich bin nicht mehr in der Gottesferne. Ich glaube diesem lebendigen Gott in Christus. Ich glaube, Jesus hat für mich sein Leben gelassen. Ich glaube, er hat für mich sein Blut vergossen. Gottes Nähe und Zuwendung werden mir durch Christus werden mir geschenkt und zugemessen. Deswegen allein Christus, nicht über Gott rumfantasieren, wer Gott alles ist und höchstes Wesen und was weiß ich, was er so alles so treibt, was dieses höchste Wesen alles könnte. Der Christusglaube entscheidet, der macht heil oder nicht heil. Der Christusglaube sagt, ob ich die Gnade, die rechtfertigende Gnade empfange im Glauben, weil ich als Gottloser ja sonst überhaupt nicht vor Gott bestehen könnte. Direkt mit Gott in Verbindung zu treten, ist völlig unmöglich. Man würde verglühen vor der Heiligkeit Gottes. Deswegen hat Gott diesen gnädigen Weg seinen Sohn geschickt, damit wir in dieser wunderbaren Person Jesus Christus den Zugang finden, den offenbaren Gott finden und sagen, er ist es, mein Heiland. Er ist es, mein guter Hirte. Er ist es, der für mich gestorben ist. Und das deswegen ist das zweite des protestantischen Erbes allein Christus. Unser ganzes Heil, alles was Christen ausmacht, hängen an dem Glauben an Christus und nicht an irgendeinen numinosen Gottesglauben, der niemandem etwas bringt. Wenn wir von der Schrift also den Christus erkennen und begreifen, er ist mein Retter, er ist der lebendige Gott, Er ist der Herr Zebaoth, wie das auch in dem Lied uns eine feste Burg ist, unser Gott auch an, in einer Strophe heißt. Dann ist das Nächste, was wir dann durch die Schrift über Christus erfahren, allein aus Gnade. Gottes Zuwendung zu Menschen in Christus ist ein unverdientes Geschenk. Das ist typisch protestantisch für alle Gemeinschaften und Gemeinden und Kirchen, die sich protestantisch nennen, in dem Erbe stehen. Es ist ein unverdientes Geschenk. Du hast als Mensch nichts gebracht, dass Gott sagt, okay, du hast dich bemüht, du hast deiner Oma über die Straße geholfen, du hast dich um deine Kinder gekümmert. Na gut, das könnte man eventuell dir zugute rechnen. Jetzt kriegst du meine Gnade. Luther sagt, bei der Entdeckung der Schrift, weil er die Schrift als Grundlage seiner Erkenntnis nimmt, als der Gottlose noch gottlos war, als der Gottesferne noch gottfern war, als der von Gott nichts wissen wollte, noch einfach in der völligen Ahnungslosigkeit dahingegeben war, da hat Gott seinen Sohn geschickt aus Liebe, dass alle, die an ihn glauben, gerettet werden. Nicht reagiert er auf unsere guten Werke, sondern er schenkt es voraussetzungslos. Er hat, wie das im Römerbrief Kapitel 5 heißt, er hat schon seine Gnade in Jesus, seine Liebe gezeigt, als wir noch Gottlose waren. Und wer jetzt im Glauben über Christus dieses Geschenk annimmt, der wird zum Kind Gottes. Der bekommt die Rettung, die notwendig ist. Das ist typisch protestantisch. Und es ist keine Reaktion Gottes auf unsere Verdienste oder auf unser Verhalten. Von Thomas von Aquin her, da gibt es so eine fünfgestufte Gnadenlehre. Da spricht auch schon dieser große Kirchenmann, der ein wunderbarer Theologe war in 200 Jahre vor Christus oder noch mehr, 200 Jahre vor Luther, zum 12. Jahrhundert, 13. Jahrhundert. Da geht es darum, dass er auch die Gnade betont, aber es ist immer eine Reaktion. Am Anfang bekommt bei der Taufe der Täufling die Gnade eingeflößt. Eine eingeflossene Gnade. Diese Gnade befähigt jetzt den Getauften, dass er sich auf den Weg macht, dass er bestimmte Wege beschreiten kann. Daraufhin kriegt er eine helfende Gnade. Dann die helfende Gnade hilft ihm wieder auf dem Weg zu Gott zu bleiben. Dann gibt es die rechtfertigende Gnade, die ihm wieder aufhilft, Verdienste vielleicht in Anspruch zu nehmen und so weiter. Und Luther räumt mit diesem fünffachen Gnadenweg auf und sagt, allein die Gnade ist unverdientes Geschenk für jeden, der glaubt. Und deswegen ist dieses allein der Gnade ist eine aus Freiheit und Liebe Gottes an uns geschenkte Wirklichkeit. Und das ist auch wiederum etwas ohne Werke, ohne dass ich etwas Gutes tun muss für Gott, beschenkt er den Sünder mit Rettung, mit Versöhnung, mit Sündenvergebung, mit Heil, wenn er sich im Glauben Gott nähert, wenn er sich im Glauben dem Evangelium nähert, wenn er sich sagt, ich bin verloren, Herr, hilf. Im Glauben sich zu Gott wendet, ist das alleine ein Geschenk, das Gott vorbereitet hat. Aus diesem Gnadengeschenk folgt dann der Glaube, wenn man durch die Schrift erkannt hat, dass der Christus der Weg zu Gott ist und dass der Christus ein Gnadengeschenk ist an den Sünder, dann empfängt dann der Mensch dieses Gnadengeschenk in Christus im Glauben. Was ist Glaube? Glaube heißt nicht in erster Linie etwas wissen. Das hat Luther dann auch unterschieden. Es gibt einen Glauben, der weiß, und es gibt einen Glauben, der vertraut. Und der Glaube, der etwas weiß, das sieht er im römischen Katholizismus seiner Zeit. Aha, die können auch bestimmte Inhalte der Bibel wiedergeben. Die können dann wiedergeben, dass Jesus geboren ist in Bethlehem, dass er dann später in Galiläa und Judäa umherwanderte und gepredigt hat, dass er gekreuzigt wurde, dass er auferstanden ist, dass er gen Himmel gefahren ist. Das kann man alles glaubend wissen. Nur wenn ich das alles weiß, sagt Luther, heißt das noch nicht, dass ich gerettet bin. Denn das wissen die Teufel auch. Er sagt, rettender Glaube ist nicht ein wissender Glaube, sondern ein rettender Glaube weiß um diese Heilsgaben, aber er vertraut. Und das ist ein anderes Glauben als nur ein Wissen. Ah, ich glaube daran, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, ist ein wissendes Glauben. Ich werfe mich in die Hand Gottes und sage, ich bin sowas von verloren. Ich habe überhaupt keine Chance, vor dir, heiligen Gott, zu bestehen. Ich werfe mich in deine Arme, ohne genau zu wissen, was jetzt passiert. Das ist also ein blindes Vertrauen in das Evangelium, dass das, was es sagt, stimmt. Ein Ausliefern seiner ganzen Person, alles loslassen, ganz vertrauensvoll sagen, Herr, hier bin ich, mach mit mir, was du willst. Herr, hier bin ich mit meinem Leben, mit meiner Schuld. Du bist es, den ich brauche. Ohne dich bin ich verloren. Das ist also dann der Glaube, der rettet. Nicht nur der, die Heilswirklichkeit des Katechismus runterrattern kann und die Inhalte wiedergibt, ist gerettet, sondern wenn man diese Inhalte weiß und sich dann ganz drauf verlässt mit seinem ganzen Leben, das ist das Evangelium und ich will mich ganz drauf werfen. Sola fide ist Vertrauen in Gott. Vertrauen, dass seine Zusagen stimmen. Vertrauen, dass seine Verheißungen gelten. Vertrauen, dass alles das, was Gott getan hat, Wirklichkeit ist. Das ist kein himmlisches Marionettentheater, sondern das ist ein Glaube an die Zusagen des Wortes. Wieder die Schrift als Autorität. Die sagt, Christus ist für dich am Kreuz gestorben, dass jeder, der glaubt, nicht verloren ist. Glaubst du das? Ich kann es wiedergeben, das reicht nicht. Glaubst du das? Ich vertraue darauf, dass das im Evangelium stimmt. Ich vertraue Gottes Wort, dass das stimmt und liefere mich ihm aus. Der Glaube ist in dem Sinne dann kein Werk, sondern im Grunde, wenn mit dem hebräischen Wort gesagt, es ist ein großes Amen. Herr, du hast gesagt, dass du Sünder rettest. Amen. Das ist Glaube im Vertrauen. Du hast recht, heißt das. Ich stimme dir zu. Und das ist ein Vertrauen, das dann in der Reformationszeit zum einem der wichtigen Markenzeichen des evangelischen Christen wird, in all den Ausprägungen, die es bis heute dann in Kirchen und Freikirchen geben mag. Und in dieser Heilige, und der Heilige Geist ist es, der dieses Vertrauen in uns durch das Wort erweckt und in uns wirkt. Wieder das Wort wirkt am Menschen, der Mensch wird herausgefordert und fragt, was soll ich jetzt tun? Vertraue dem Evangelium, kehre um, vertraue dem Evangelium, so wirst du und dein Haus gerettet werden. Also der Heilige Geist wirkt durch das Wort der Schrift, durch das gepredigte Wort im Menschen, dass er dieses Vertrauen dass er das aussprechen kann, dass er dieses Vertrauen praktizieren kann und das Gnadengeschenk in Christus annimmt, den Weg zu Gott findet. Und das Letzte ist dann alles zur Ehre Gottes oder allein zur Ehre Gottes. Das ist dann die Konsequenz, die Schrift meiner Autorität, die mir sagt, wer Gott und Christus und das Heil ist. Christus ist der offenbare Gott, mit dem ich zu Gott finde. Nur diese Tür ist gehbar, alle anderen Türen führen uns in die Irre. Der Christus ist das Geschenk der Gnade zur Vergebung der Sünden. Die Gnade ist etwas, was frei, nicht als Belohnung gilt, auf Verdienste von uns, sondern freies Geschenk der Liebe Gottes. Im Vertrauen darauf empfange ich es. Und wenn ich das empfangen habe und als Kind Gottes lebe, lebe ich zur Ehre Gottes. Der Glaube steht nun für das Tun im Mittelpunkt, dass ich jetzt neu geworden bin und diese neuen Dinge bringen, Frucht hervor, die Gott gefallen. Allein zur Ehre Gottes heißt dann, dass ich jetzt nicht mehr untätig bin, sondern aber auch nicht mehr das, was ich tue, tue, um Gott zu gefallen, sondern ich bin deshalb nicht untätig, weil ich aus Dankbarkeit diesen Gott lobe, der mir all dieses Gute geschenkt hat. Allein zur Ehre Gottes ein Leben leben. Und dieses allein zur Ehre Gottes Leben, das führt uns jetzt zu dem zweiten Punkt, der uns mehr oder weniger vor Augen malt, was das denn nun bedeutet. Denn durch diese fünf kleinen zweiteiligen Worte, allein die Schrift, allein Christus, allein die Gnade, allein der Glaube, alleine zur Ehre Gottes, bringt einen neuen Typus von Christ hervor, den es dann erst im Neuen Testament noch gab, aber dann viele Jahrhunderte verschütt gegangen ist und durch Martin Luther und andere hervorgehoben wurde. Die Reformation bringt das Wort Gottes in den Mittelpunkt. Die Reformation bringt Christus in den Mittelpunkt statt Heiligenverehrung, Marienverehrung, kirchliche Rituale. Christus, um den geht's, nicht um Maria, nicht um Heilige, nicht um Wallfahrten. Es ist ein Geschenk, keine fromme Leistung. Und mein persönlicher Glaube, der ergreift das Geschenk Gottes. Nicht die Kirche, nicht dass die Mitgliedschaft in der Kirche garantiert das Heil, sondern mein persönlicher Glaube an das Evangelium im Wort rettet mich, nicht die Mitgliedschaft in einer Kirche. Und die Anerkennung Gottes zählt, nicht die Anerkennung von Menschen. Das sind typische Kennzeichen eines evangelischen, eines protestantischen Christen in allen Kirchen, die bis heute. Und dann in der Freiheit der Verantwortung wirke und lebe ich nun ein Christsein, das nicht in blinder Kirchen- oder Autoritätsgläubigkeit verharrt, sondern das auf Gott selbst schaut und im Wort das empfängt, im Bibelwort, was Gott einem mitteilen will. Und das führt dann zu dem zweiten großen Block, der dann auch auf unserer Einladung stand, dass dieses große Geschenk, diese fünf kleinen Lebensweisheiten der Schrift, dass die nun ein ganz neues Leben hervorbringen, zum Beispiel in einer erneuerten Ehe- und Familienordnung. Damit stellt Luther dann auf einmal, das eine, das ist etwas, was man im Herzen und im Kopf vollzieht. Ach, Christus ist es, die Schrift, Gnade und Glaube. Aber was hat das jetzt für Auswirkungen auf den ganz normal gelebten Alltag als Mann und Frau, als Familie, als Bürger der Gesellschaft? Und das ist dann das Faszinierende, was jetzt hier mal an einem Beispiel runtergebrochen werden soll. Martin Luther sieht nun als jemand, der diese großen Dinge in der Schrift erkannt hat, was es bedeutet, gerechtfertigt zu sein aus Gnade, sich voll im Vertrauen auf den Christus und das Wort Gottes einzulassen, das hat sofort Auswirkungen auch auf sein Verständnis von Ehe. Und was ist denn nun Ehe? Ehe ist zum Beispiel ein göttliches Werk und ein Gebot für Mann und Frau. So sieht er das im ersten Buch Mose. Es ist ein göttliches Werk, dass Mann und Frau geschaffen sind und ein Gebot, dass sie eins werden, um dann auch sich zu vermehren und Familie zu gründen. Aber dann, und jetzt müsst ihr ein bisschen hören, nicht mit den Ohren von 2017. Dann sagt er aber, zugleich und sofort, neben dem, was Ehe ist, und das ist eine Erkenntnis der Rechtfertigungslehre des Luthers im 16. Jahrhundert, die Ehe ist ein weltlich Ding. Das heißt, er holt sie runter aus einer Sphäre, die im ganzen Mittelalter ganz anders beurteilt wurde. Er sagt, die Ehe ist ein ganz, ich sage es jetzt mal etwas platt, eine ganz stinknormale Sache wie einkaufen gehen, den Acker bestellen, Kühe füttern oder sonst was. Es ist ein stinknormales Ding zwischen Menschen und nicht ein Sakrament. Bong! Hier kommt die Rechtfertigungslehre des Luthers ganz praktisch herunter. Die Ehe ist im römisch-katholischen Verständnis ein Sakrament. In der werden Heilskräfte freigesetzt, die dem Menschen, der in der Ehe das Sakrament der Ehe empfängt, freigesetzt werden. Und Luther sagt, ein stinknormales weltliches Ding. Da musst du arbeiten, da musst du ringen, da musst du Krisen durchleiden. Und diese ganz normale Sache, die gilt es zu betonen. Und das ist für die damalige Zeit, ich weiß nicht, ob ihr diese Ohren von 1517 oder 1520 haben könnt, für die damalige Zeit ist das ein Schlag ins Gesicht. Wie? Das ist doch ein Sakrament, das ist doch eine heilige Sache. Wie kannst du denn das da einfach so runterwerten? Ja, sagt Luther, darum geht's mir aber jetzt. Weil die Rechtfertigung hat Konsequenzen auch im Blick auf das, wie Mann und Frau zusammenleben. Die Ehe muss als weltliche Angelegenheit gesehen werden, weil man dort aktiv gestalten muss. Das ist sein Anliegen, ein weltlich Ding. Sie ist von Gott eingesetzt, aber eine weltliche Sache, wo Menschen, wenn sie ein sauberes Haus haben wollen, müssen sie aufräumen. Da können sie nicht sagen, oh Herr, räum mein Haus auf. Ehe muss man arbeiten, da musst du schaffen, da musst du dich investieren. Weltlich Ding. Wie aufräumen, wie einkaufen, wie Vieh füttern. Das war völlig irritierend für die damalige Zeit, aber eine Konsequenz des Rechtfertigungsglaubens. Gnade heißt auch, die Ehe wird neu. Gnade heißt, die Beziehung zwischen Mann und Frau wird neu. Gnade heißt, Die Familie wird neu. Wie geht das? Das Geschenk der für den gerechtfertigten Sünder für die Ehe ist, was ist denn dann nun eine Ehe? Er stellt sich bewusst gegen die Ehevorstellungen der katholischen Kirche. Und als dann Luther im Jahre 1525 Katharina von Bora heiratete, da brach er auch nach 20 Jahren Mönchsein mit dem Gelübde, das er einst geschworen hatte, Enthaltsamkeit. Und damit bricht er mit etwas, was in der damaligen Gesellschaft das Höchste war, was man als Christ erreichen konnte, Mönchsein. Gelübde der Armut, Gelübde des Gehorsams, Gelübde der Keuschheit. 20 Jahre als Mönch und 1525 heiratet er und er bricht mit diesem Allerheiligsten und Allerhöchsten, was es gibt. Nämlich, wenn man in der damaligen Zeit gefragt hat, was kommt dem am nächsten, wie man am sichersten, am besten, am sinnvollsten, am gewissesten die Ehre Gottes findet, werde Nonne oder Mönch, da bist du nicht abgelenkt von den Begierden des Fleisches, da bist du nicht abgelenkt von der Ehe, da bist du nicht abgelenkt von der Kindererziehung. Du kannst dich nur aufs Gebet konzentrieren. Du kannst dich nur auf die Heiligkeit Gottes konzentrieren. Du kannst beten und meditieren und du bist schon fast im Himmel. Mönch sein als das absolute Ideal des mittelalterlichen Menschen, wenn er in die Nähe Gottes vordringen wollte. Und jetzt bricht Luther mit dieser heiligen Sphäre des Mönchseins und heiratet. Das war schon mal ein Schuss in den Ofen für die damalige Zeit. Der Reformator heiratet, jetzt wird er unheilig. Der Reformator heiratet, jetzt begibt er sich in die Ehe. Jetzt toucht er Fleisch und Frau an, damit ist er Sünder. Also ihr müsst das mal in einer ganz anderen Welt vorstellen. Das ist einfach, da gibt es Heiligungsstufen. Und die heilige Stufe ist, rühre keine Frau an. Und für die Frau, rühre keinen Mann an. Denn die Gebete und der Lobpreis wird dadurch gehindert. Ehelosigkeit, Gelübde, Keuschheit, sich nur auf Gott konzentrieren, das ist die heilige Frömmigkeit. Wie kam es dazu? Luthers Eheschließung hatte eine zutiefst biblisch-theologische Begründung, denn aus der Bibel hat er gelernt, die Ablehnung des Mönchsideals als einer ganz besonders frommen Weise, Gott zu ehren und sein Leben zu dienen, dass das praktisch eine besondere Heiligung wäre, das hat er 1521 schon gleich über Bord geworfen. Weil er genau sagt, wenn ich da im Kloster sitze, und das hat er jahrzehntelang oder jahrelang selbst erlebt im Augustiner-Eremitenkloster ab 1505 in Erfurt. Ich bringe meine ganze Unkeuschheit, ich bringe meine ganzen unreinen Gedanken, ich bringe meine ganze Falschheit und die ganze Sünde mit ins Kloster. Und ob ich noch so viel bete und noch so heilig bin und keine Frau berühre, alles das ist bei mir drin. Ich bringe es doch mit ins Kloster. Ich habe es doch nicht von außen, weil ich verheiratet bin, werde ich erst dann zu so einem unkeuschen Menschen. Ich als lediger Mönch habe das immer bei mir drin. Und da hat er ja Jahre dran gerungen, wieso er nicht gerecht leben kann vor Gott. Denn alles ist ja in ihm drin, an Falschheit, an unguten Gedanken. Und deswegen sagt er, das Klosterwesen kultiviert nur die Sünde und überdeckt sie. Und nimmt sie nicht ernst, dass der Mensch verloren ist, sondern meint, auf diesem heiligen Weg könne er etwas Besonderes erreichen. Und in seiner Schrift vom ehelichen Leben macht er deutlich, besser ist es heiraten. Denn dort erfüllst du das Gebot Gottes und da kannst du dein Christsein ganz gut üben. Warum? Weil er sagt, die von Gott gewollte, geschaffene Gemeinschaft von Mann und Frau ist der Ort, wo der Christ sich üben kann im Glauben. Da kann er üben, wie es ist, Gnade zu empfangen für die Konflikte in der Ehe. Da kann er lernen, was es heißt, in Krisen zu geraten und im Glauben sie bestehen zu können. Das ist der rechte Ort, um Christsein zu leben. Nicht im heiligen Kloster, sondern in der Einfalt und in der Schlichtheit und in der Weltlichkeit des Ehelebens. Das ist ein Hammer für die damalige Zeit. Er lehnte rigoros ab, dass dann ein keusches, eheloses Leben Gott näher wäre als ein verheiratetes Leben. Das ist für die damalige Zeit wirklich nicht nur, dass er die Rechtfertigung in den Mittelpunkt rückte. Das war ein Angriff auf die gesamte Kirche und auf die Staatsordnung damaliger Zeit. Und damit hat er im Grunde die Kirche gegen sich, nicht nur wegen der Rechtfertigungslehre, sondern auch damit. Man muss sich das vorstellen, dass es eine Art Leibfeindlichkeit im Katholizismus gab, aus der Antike, teilweise in die Schriften der Kirchenväter übernommen, aus der griechischen Antike, aus der lateinischen Antike, wo die Kirche dachte, aufgrund eines philosophischen Weltbildes, das Sexuelle und das Körperliche, das ist schlecht. Alles Geistige, wo man nicht Körperliches berührt, das ist Gott nah. Körperliches, das muss man wohl oder übel ertragen, man muss ja irgendwie Kinder zeugen, aber das ist es dann auch. Am besten geistlich sein, am besten nichts mit Sexualität zu tun haben. Und das war so eine Philosophie, Körper gegen Geist. Geist gut, Körper schlecht. Und das hat sich so in einer Leibfeindlichkeit über Jahrhunderte in verschiedensten Frömmigkeitsstrukturen durchgesetzt. Und damit war gesagt, wer geistig lebt, sich nicht mit den körperlichen Dingen beschäftigt, der ist Gott näher, der ist Gott heiliger, der ist Gott ganz besonders nah, weil er Lobpreis singen kann. Aber die körperliche Vereinigung ist nur eine Notwendigkeit, aber am besten so schnell wie möglich davon wieder Abstand nehmen. Denn dann ist man in der Sphäre des Fleisches, in der Sphäre der Materie und das ist Gott ganz weit weg. Das ist Richtung Sünde, Sinneslust, Sexualität. Das lenkt nur vom Gottesdienst ab. Weg damit. Schnell die Pflicht erfüllen, ein paar Kinder in die Welt setzen, Feierabend. Dann aber wieder zurück zum Geist. Luther verwarf diese Lehren als widergöttlich und als falsch, denn er sagt, das Körperliche ist eine gute Schöpfung Gottes. Die Sexualität ist eine gute Schöpfung Gottes. Er hat die Ehegemeinschaft gewollt. Er hat die Ehegemeinschaft gestiftet. Und deswegen, und jetzt bringt er die Gesellschaft auf den Kopf, er macht auf einmal die Ehe zum kleinsten Gottesdienst der Gesellschaft. Wenn du Gottesdienst feiern willst, als Individuum kannst du das in der Gemeinschaft der Gläubigen machen, als wenn du nicht verheiratet bist, aber wenn du verheiratet bist, ist die Ehe der kleinste Gottesdienst der Gesellschaft. Und das ist was ganz Neues. Er sagt, in der Ehe lernst du Gott vertrauen. In der Ehe lernst du, dass du ein Sünder bist. In der Ehe lernst du, dass du angewiesen bist auf Gnade. In der Ehe lernst du, dass die rechtfertigende Gnade du immer und täglich brauchst. Im Umgang mit deiner Frau, im Umgang mit deinem Mann, im Umgang mit deinen Kindern. Das ist rechter Gottesdienst. Ehe zu leben in all deren Herausforderungen. Das heißt dann, als Luther 1523 aus einem Kloster bei Grimma 12 Nonnen hilft zu fliehen in Heringsfässern, die da sich drin versteckt haben, dann wurden sie aus dem Kloster gekarrt und dann war es so, dann hat er seinen ganzen reformatorischen Mitbrüdern, die kamen ja alle, es gab ja niemand anderes außer aus der katholischen Kirche, gab ja nur katholische Reformatoren. Luther war ja auch katholisch in dem Sinne. Und die anderen Mitreformatoren in den verschiedenen Regionen, die immer Luther als den großen Helden sahen, er ist unser Fels, er hat das Evangelium auf das Licht gestellt. Und jetzt sagt der Luther auf einmal diesen reformatorischen, ledigen Brüdern, so, jetzt setzen wir mal das Evangelium um, geheiratet wird. Und die dachten, sie fallen aus allen Wolken, sie waren ja doch humanistisch geprägt, katholische Gelehrte, die heiraten doch nicht, dann weil sie genauso in dem Ding gefangen waren, Körperlichkeit, Sünde, Geist und Frömmigkeit, gut. Und jetzt sagt der große Luther, sie sollen heiraten. Das war ein Gezanke und Gezerre, bis sie sich dann... Und dann hat er 11 Nonnen untergekriegt. Unter den reformatorischen Mitbrüdern. Die waren dann nicht so ganz begeistert und hatten dann immer noch gehofft, der Luther, der lässt sich da wohl von auch nicht überreden. Aber dann blieb ja eine übrig. Eine doch recht resolute Dame namens Katharina von Bora. Na gut, wenn es denn schon sein muss, dann wird halt geheiratet. Und so hat er dann etwa anderthalb Jahre später Katharina von Bora geheiratet. Das war keine Liebesheirat, das war eine Zweckheirat. Die war übrig. Und Luther musste seine eigenen Rechtfertigungsgedanken realisieren, also geheiratet wird. Und dann hat er sie geheiratet. Aber wir sehen, er verteidigt seine Fluchthilfe vor seinen Mitbrüdern, dass er sagt, die Frauen müssen verheiratet werden, um Gottesdienst zu feiern, nämlich in der Ehe. Die Frauen müssen raus aus diesem klösterlichen Leben, wo sie nicht Gott die Ehre geben. Weil das eine Verunehrung Gottes ist, weil man glaubt, man könnte das Böse draußen lassen. Das kann man nicht. Er blieb also zunächst ehelos und dann hat er als 42-Jähriger nach 20 Jahren Mönch sein, und davor war er auch ledig, die 26-jährige Katharina geheiratet und für seine Freunde ziemlich überraschend. Es war keine Liebesheirat, aber wir müssen aus den Briefen, die überliefert worden sind, daraus schlussfolgern, die Ehebeziehung zwischen Luther und seiner Katharina war eine sehr glückliche Ehe für das 16. Jahrhundert. Wir sind also, liebe Leute, wir sind ja noch im Ausgang des Mittelalters. Das ist jetzt nicht jetzt Maßstab Partnerschaft von 2017, so von wegen Mann und Frau und wie man sich gegenseitig die Dinge aufteilt. Für das 16. Jahrhundert waren sie extrem modern, extrem weit fortgeschritten. Und das lag daran, dass Luther die Rechtfertigungslehre auf die Ehe anwendet. Und er macht vom Mönchtum, dass das höchste Lebensziel war eines Menschen, dass er in den Abgrund stürzt und sagt, die Ehe ist der kleinste Gottesdienst, macht er aus der Ehe und der Gesellschaft was ganz Neues. Der kleinste gemeinsame Nenner für Gottesdienst ist die Gemeinschaft zwischen Mann und Frau mit ihren Kindern. Und was wir dann so rausfinden, dass das intime Zusammenleben, darüber hat Luther auch Briefe geschrieben. Also wir wissen, weil wir die Briefe überliefert bekommen haben. Er hatte wahrscheinlich nie gedacht, dass dann die ganze Welt mal seine Liebesbriefe liest. Aber nun gut, das ist halt so. Und in diesen Briefen wird dann von großer Zuneigung gesprochen zu seiner Katharina. Und es gibt da so alle möglichen Dinge, wo man einfach denkt, wow, ist der aber modern für das 16. Jahrhundert. Und man hört dann raus, er nennt sie Käthe. Das ist so sein Kosename, seine Liebe, seine Zuneigung, seine Wertschätzung für diese grandiose Frau, die das Ganze zu Hause geschmissen hat. Denn Luther war nicht so ganz so ein sortierter Mensch. Der konnte dann auch mal ruckzuck, wie das so war, mal so 12 Leute zum Mittagstisch mit nach Hause bringen. Und die Katharina musste dann halt Wasser in die Suppe kippen, damit es dann eben für alle reichte. Aber die war für alles gewappnet. Luther war so ein Chaot. Da wusste man nie, wie viele da am Mittagstisch oder beim Abendbrottisch saßen. Der brachte mit und Katharina stemmte das ganze Organisatorische mit Bravour. Das ist da so weitgehend so überliefert. Dann deswegen nennt er sie dann auch in Briefen, sie führte ein strammes Regiment, und manchmal schreibt er sie in der Anrede meinem freundlichen lieben Herrn Katharina Lutherin, Doktorin, Predigerin zu Wittenberg. Darin merkt man, mit welcher Hochachtung er auch dann gegenüber dem Regiment seiner Frau ausgerichtet war, dass er sie mit diesen Ehrentiteln Herrn Katharina Lutherin, also Doktorin, Predigerin zu Wittenberg, gepredigt hat sie ihm. Aber und in den 21 erhaltenen Privatbriefen Luthers an Käthe sind da diese verschiedenen Aspekte deutlich. Aber hier wird Gnade, Glaube, Rechtfertigung ganz praktisch und wird in der Ehe realisiert. Das ist das Zentrum, worum es Luther hier geht, ganz praktisch. Und das heißt dann auch, man soll keinen Stand vor Gott besser sein lassen, denn den Ehelichen. Da geht es darum, dass Gott sich realisiert. Du willst Heiligung üben, dann fang in der Ehe an. Du willst zeigen, dass du ein großer Mann, eine große Frau vor dem Herrn bist, dann übst in der Ehe. Und nicht allein irgendwo im Wald, wo keiner guckt, ob du wirklich das machst, was Gott will. Das kann ja jeder sagen, wenn er im Kloster in seiner Zelle sitzt. Aber was der da für Gedanken hat, das weiß ja keiner. In der Ehe ist das ruckzuck draußen. Eheschließung selbst ist also eine Sache wie alle menschlichen Handlungen. Sie ist ein weltlich Ding. Sie ist keine heilige Handlung, kein Sakrament, keine Handlung, wo irgendwas Rettendes mit drinne wäre. Aber sie ist ein gesellschaftliches Ereignis, eine Ordnung, wofür dann die Obrigkeit zuständig ist. Ehe wird nicht mehr jetzt durch den Priester in dem Sinne geschlossen, sondern von der Obrigkeit verantwortet. Das ist ein weltlich Ding. Von Gott verordnet, von der Weltlichkeit autorisiert Mann und Frau. Das wird aber erst unter Bismarck dann wirklich Zivilrecht. Bis dahin konnten ja noch Priester und Pfarrer Menschen in den Kirchen trauen. Ab da wird es dann nur noch Zivilrecht und es geht nur noch um Standesamt. Da bist du offiziell verheiratet, mittlerweile geht jetzt die Gesetzeslage wieder in eine andere Richtung, aber das ist was anderes. Aber Luther hat das schon vorher gedacht. Das hat nichts mit Priester zu tun, deswegen kannst du auch, und das ist schon auch nochmal eine ganze Weile provokativ für das 16. Jahrhundert, kannst du auch einen Juden heiraten, kannst du auch einen Muslim heiraten, warum denn nicht? Ist ja ein weltlich Ding. Es kommt darauf an, dass du da deinen Gottesdienst praktizierst. Das ist für das 16. Jahrhundert schon ziemlich heftig. Also da wurde nicht gefragt, wie tief stehst du im Glauben, kannst du den heiraten oder nicht, sondern du als Christ hast du in der Ehe, wenn du nun in dieser Ehe bist, deinen Gottesdienst zu praktizieren. Und Ehe soll damit auch Hurerei, Ehebruch und Unzucht und die Triebe, die in irgendeiner Weise dann ins Bordell treiben, eindämmen und kanalisieren. Das ist auch eine Aufgabe, die die Ehe natürlich vollbringen soll. Und was hat dann die Ehe für eine Aufgabe? Na, was jetzt? Hauptaufgabe der Ehe ist Kinder zeugen und gebären und Kindererziehung. Da geht der Gottesdienst weiter. Mann und Frau, Kinder. Die Kindererziehung ist Aufgabe von Vater und Mutter. Für uns hört sich das ziemlich selbstverständlich an. Für das 16. Jahrhundert ist es das nicht. Das heißt, das Evangelium muss weitergesagt werden. Aufgabe des Hausvaters. Tugendhafte und tüchtige Menschen sollen aufgezogen werden. Aufgabe von Vater und Mutter. Einen Ehepartner finden, Aufgabe von Vater und Mutter. Und jetzt, das gilt für den Mann in besonderer Weise in der Ehe, und da kann er seinen Gottesdienst praktizieren. Mühen und Arbeit, das ist der Aufgabe des Gottesdienstes, vor allem für den Mann. 16. Jahrhundert, liebe Leute, 1525. Windeln wechseln, Betten machen, Gestank riechen, die Nachtwachen, das Schreien abwarten, Grind und Plattern heilen, danach das Weib pflegen, sie ernähren und stärken, arbeiten und sorgen. Das ist Gottesdienst. Das ist eine ganz andere Sprachewelt statt Sakrament. Heiliges Mönchsein, abgeschlossen in einem Kloster zum Lobe Gottes. Gestank riechen, Betten machen, Windeln wechseln, die Frau gesund pflegen, das ist Gottesdienst. Hier bewährt sich die Rechtfertigung des Sünders allein aus Gnade, allein aus Glaube, allein zur Ehre Gottes. Und das ist eine ganz andere Art von Struktur, die die Gesellschaft im 16. Jahrhundert so noch nicht kannte. Und das wird zum Maßstab für die evangelische Familie der Nachfolgejahrzehnte und Jahrhunderte. Der christliche Glaube bewährt sich im Familienalltag und der Glaube bejaht diese ganzen Mühen, diese ganzen Sorgen, diese ganze Arbeit und sieht da drin nicht, lass mich damit in Ruhe, sondern Herr, zu deiner Ehre, mühe ich mich jetzt als Mutter, als Vater, mühe ich mich jetzt in all den Komplikationen, die es in der Ehe und Familie geben kann, mit all den Problemen, die wir heute auch kennen. Und das ist schon was Gewaltiges, wie reformatorische Grunderfahrungen sich durchbrechen bis ins ganz normale Menschsein. Ist das nicht genial? Ich finde das toll. Die gesamte Ehe bildet also die gesellschaftliche Keimzelle des Staates und die Keimzelle des Gottesdienstes. Nicht Beziehung, darauf kommt es an, sondern Ehe. Eine Bindung von Mann und Frau lebenslang zur Ehre Gottes. Christliche Heiligung und Nachfolge bewährt sich in guten Werken, die vor allem zuerst in der Ehe und Familie praktiziert werden. Nicht mehr das Kloster, nicht mehr heilige Pilgerstätten, nicht mehr Kathedralen, nicht mehr irgendwelche besonderen heiligen Orte, sondern im Haus der Familie lebt Gott. In dir und in deiner Frau, in deinem Mann, in deinen Kindern, da sollst du evangelisch im Sinne der reformatorischen Grundbotschaft das vollbringen, was Gott lobt. Das ist das Revolutionäre im 16. Jahrhundert. Das Geschenk für den gerechtfertigten Sünder, eine erneuerte Ehe und Familie. Und dann kommt es, dass man dann auch diese Sache nochmal in Mitleidenschaft ziehen muss, die ja manchmal so in Schildern zu sehen ist. Papa ist der Herr im Haus. Luther sagt, nein. Der Herr im Haus, wer war das wohl bei Luther? Und da steckt wieder die Grundbotschaft der Reformation mittendrin. Nicht der Papa ist der Herr im Haus, nicht der Ehemann, auch nicht die Ehefrau ist der Herr im Haus, sondern das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist der Herr im Haus. Und wenn das nicht der Herr ist, dann kann weder der Mann sein Mann sein, noch die Frau ihr Frau sein Leben. Denn sie sind dann nicht der Autorität hörig und untertänig, der sie untertänig sein soll, nämlich dem Wort Gottes. Und das ist auch sehr modern oder biblisch oder wie auch immer. Aber es ist zumindest nicht so, dass es eine gewisse Autorität gäbe, wo Mann und Frau nicht sich in ihrer Gemeinsamkeit wiederum einer Autorität beugen müssen, nämlich dem Wort Gottes. Was das sagt, das gilt. Und diese Ehegemeinschaft der Herr im Haus mit dem Wort Gottes in Verbindung, das ist evangelisch einmal ganz im Mittelpunkt gewesen, heute natürlich nicht mehr. Und diese Autorität galt es für Luther in allen durchzusetzen. Deswegen hat er den kleinen Katechismus geschrieben. Er wusste, viele Leute im Haus können nicht lesen. Viele im deutschen Volk haben vom christlichen Glauben vor Tuten und Blasen keine Ahnung. Den muss man Barmherzigkeit zur Seite treten. Aber über die Familien wollte er jetzt, dass das Evangelium der Gnade und des Glaubens und der Rechtfertigung weitergegeben wird. Also hat er 5 Teile im kleinen Katechismus. Die mussten auswendig gelernt werden, die mussten vorgelesen werden, damit jeder von Knecht, von der Magd bis zu den Kindern und alle, die nicht lesen können, etwas hören von der Gnade im Evangelium von Jesus. Das war sein Anliegen, Pädagogik. Und damit hat er dann auch die Gesellschaft auf den Kopf gestellt. Bildungswesen, Lesekompetenz, Alphabetisierung, die Sprache, die deutsche Sprache wird zu einer einheitlichen Sprache. Sie hat das ganze mitteleuropäische Land, wo Deutsch gesprochen wurde, in Tausenden, Hunderten von Dialekten, wurde vereinheitlicht. Also das sind ganz gewaltige Umsetzungen. Und so wurde Haus und Hof mit Eheweib, Kindern und Gesinde wurden unter das Wort Gottes gebracht, weil das die Autorität hat, die gesagt wird, was ein Christ ist und was er nicht ist und was ein Christ tut und was er nicht tut. Ich schließe mit der letzten Folie und hoffe, dass ihr so ein bisschen mitbekommen habt, diese Reformation ist nicht nur ein Museum. Ach, wir denken an den alten Luther. Der hat auch eine ganze Menge blöder Sachen gesagt. Der hat auch eine ganze Menge Sachen gesagt, wo man sagt, naja, war vielleicht nicht so das Gelbe vom Ei. Aber Luther hat das selbst von sich gesagt. Als dann seine Brüder, die ihn so hochachtungsvoll als den Felsen in der Brandung der römisch-katholischen Sturmflut gelobt haben, und sie wollten dann das neue evangelische lutherische Kirche nennen. Da hat Luther ihnen aber die Leviten gelesen und hat ihnen gesagt, was wollt ihr? Ihr wollt die Kirche, die jetzt evangelisch, am Evangelium orientiert ist, lutherisch nennen? Wer bin ich, elender Madensack, der da vor sich hin vermodert? Ich bin doch nicht der Herr der Kirche. Die Kirche gehört dem Herrn Jesus. Nennt niemals dieses, was da jetzt evangelisch ist, lutherisch. Ich bin einer, der verrottet und hofft auf das ewige Leben nach der Auferstehung von den Toten. Christus ist der Herr. Dass die Kirchenleute sich da nicht dran gehalten haben, das würde Luther bis heute aufregen. Aber sie haben dann auch durchaus das dann lutherische Kirche genannt. Aber Luther war da nicht damit einverstanden. Und er hat auch gesagt, der hat ja so viel geschrieben, das kann man sich ja gar nicht vorstellen in so einem kurzen Leben, dass es 120 dicke, schwarten, fast edierte Briefe, Schriften, Bücher von ihm haben mit etwa 800 Seiten pro Band. Was der alles geschrieben hat, da gab es auch manchen Unsinn. Da gab es auch gegen bestimmte Personen, auch Juden, vieles, was wirklich eine Katastrophe war. Aber das Wichtige ist, er sagte, ihr sollt nicht auf Luther hören. Verbrennt meine Schriften, bis auf den kleinen Katechismus und die Schrift von der Freiheit eines Christen, von dem unfreien Willen. Aber alles andere könnt ihr in die Mülltonne werfen. So hat Luther von sich gedacht. Und er war sich klar, dass er auch manches gesagt und geschrieben hat, was die Nachwelt besser nicht erfährt. Er wollte, dass das Wort Gottes Autorität ist. Er wollte, dass Christus der Herr ist. Und er wollte von sich weg auf den Herrn weisen. Bei aller Schwäche, bei aller Unfähigkeit, die Luther auch hatte, ist das etwas, was uns heute noch begeistern kann. Also begeistern kann im Sinne, da hattest du recht, Luther. Das wollen wir heute neu entdecken. Und Luthers Anliegen war also, neue Leidenschaft an Jesus gewinnen, eine neue Leidenschaft wecken für das Wort Gottes, so dass das dann heißt, wie das auch in 2. Timotheus 2, Vers 2 heißt, und was du von mir gehört hast durch viele Zeugen, das befiehl treuen Menschen an, die da tüchtig sind, auch andere zu lehren. Der Staffelstab der Leidenschaft für Jesus, der Staffelstab für die Leidenschaft für das Wort Gottes, immer an die nächste Generation weitergeben, in der Familie anfangen, und immer weitergeben, was du gehört hast, an Nächste weitergeben, die wiederum das weitergeben, damit das Evangelium in der Gesellschaft Wurzeln schlägt, die Gesellschaft verändert und Menschen im Glauben an Christus das ewige Leben gewinnen. Das war Luthers Anliegen. So, jetzt habe ich euch über eine Stunde traktiert. Das war keine Predigt, ich habe es euch ja gesagt. Aber das war Luther praktisch. Vielen Dank.